Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Ziffert Investbund. Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge Auf in die Zukunft. Fabian und ich sind wieder am Start, dieses Mal mit Philipp Kruse als Gast. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Sehr gerne. Hallo.
Und wir freuen uns, mit euch ins Thema einzusteigen, wie man unterschiedliche Menschen in die Zukunft führt.
Und bevor wir Philipp persönlich etwas näher kennenlernen und dann zum Thema kommen, seid ihr es von uns gewohnt, mit einem Check-in zu starten. Heute mit der Frage, Philipp, wie bist du gerade hier und womit hast du dich bis eben beschäftigt?
Ich sitze tatsächlich in meinem Büro und habe bis eben eine Rechnung geschrieben an einen Kunden tatsächlich.
Und ist das ein gutes Gefühl?
Ja, also Rechnung schreiben gehört zu den Aufgaben, die ich gerne mache, tatsächlich. Als Geschäftsführer, als Unternehmer, hat man immer einen Auftrag gut abgeschlossen. Passt.
Sehr gut. Lena, wie bist du heute hier und was hat dich bis eben beschäftigt?
Ich bin sehr gut hier. Direkt vor unserer Aufnahme habe ich eine Stunde Pause gemacht und habe mit meinem Mann und unserem Hund einen kurzen Spaziergang zum Kopflüften ums Feld in der Spätsommersonne genossen. Von daher bin ich erholt hier. Und ich habe mich bis eben beschäftigt mit so ganz vielem. Eine Sache war die digitale BMT. Von der hören wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen mehr im Werbeblock. Aber da geht die Planung weiter und da habe ich heute schon ein bisschen dran rumgefeilt.
Sehr gut. Ich bin total im Schulstress angekommen. Schulanfang zum ersten Mal, Klassenlehrer eine 1 und darum war eben nur ein kurzer Powernap drin vor der Aufnahme hier. Und das beschäftigt mich doch im Moment sehr, viel mehr, als ich auch gedacht hatte vorher. Aber jetzt freue ich mich auf euch beiden und auf unser spannendes Thema. Lena, wer ist eigentlich Philipp Kruse?
Ja, das beantworte ich jetzt nicht selber. Ich könnte sagen, Philipp Kruse ist Lipper. Das verbindet uns ein bisschen. Eine gemeinsame Herkunft. Das ist vielleicht der gemeinsame Nenner heute dieses Podcast-Aufnahmeteams. Aber Philipp, dich verbindet ja auch ganz viel mit dem ZVM und das ist vielleicht der erste Fokus neben Geschäftsführer und allem anderen, was du so bist. Nimm uns da doch mal mit rein. Was verbindet dich mit dem ZVM?
Ja, eine ganze Menge. Also biografisch ist der ZVM in meinem Leben nicht wegzudenken. Tatsächlich begann das schon als Kind. Im Jungscheralter bin ich mit auf Jungscherfreizeiten gefahren und habe da den ZVM kennen und lieben gelernt. Dort beginnt auch meine Glaubensbiografie. Bin dort tatsächlich, komme aus einem sehr stark säkularen Hintergrund, kannte das alles nicht und bin dort auch mit Gott, Jesus, Bibel und so weiter in Berührung gekommen. Und gezündet hat das erst als Jugendlicher tatsächlich, als Kind noch nicht so, aber ich fand das cool. Also so da mit Leuten unterwegs sein, mit Gleichaltrigen auf Freizeiten, habe das immer im Sommer dann mitgemacht. Bin dann irgendwann dann auch zur Teenie da gegangen. Damals hieß das noch Jungenschaft. Ja, es war so ein bisschen Pfadfinder-like so damals noch. Und bin dann dahin groß geworden, habe mich irgendwann entschieden, Jugendreferent zu werden. War tatsächlich 12 Jahre auch in dem ZVM Lemgo, wo ich dann eben auch hingegangen bin als Teenie schon und Jugendlicher. Dort selbst Jugendreferent, habe also eine lange, lange Verbindung damit. Und heute tatsächlich ist es auch nicht wegzudenken. Ich bin mittlerweile zweiter Vorsitzender und bin nicht mehr ganz so aktiv in der Arbeit, im Sinne, dass ich jede Woche eine Gruppenstunde mache. Aber nach wie vor liegt mir das Werk so stark am Herz, dass ich ständig so ein bisschen hinter den Kulissen die Fäden mitziehe und vor allem unsere Hauptamtlichen begleite. Also das ist mir ein großes Anliegen, eben so ein bisschen immer als Backup parat zu stehen. Wenn die Fragen haben, dürfen die immer kommen und die begleite ich so ein bisschen. Genau.
Ja, sehr cool. Genau. Und vielleicht kennen dich einige Hörerinnen und Hörer aus dem Westbund auch von den Anfängen von Young Leaders. Da habe ich sehr davon profitiert, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und bei der letzten Bundesmitarbeitenden Tagung der BMT, wo du auch voll mit in der Planung im Vorfeld und dann auf Borkum mit am Start warst. Von daher bist du vielleicht auch im Westbund kein ganz Unbekannter. Jetzt hast du schon gesagt, du warst lange, lange Jahre im ZVM Lemgo hauptamtlich. Mittlerweile bist du das nicht mehr, sondern bist voll und ganz bei Visio Media als Geschäftsführer, CEO am Start. Nimm uns doch mal mit rein. Was ist Visio Media? Was macht ihr? Was sind vielleicht auch deine Aufgaben da?
Ja, das ist natürlich eine spannende Sache. Also Visiomedia ist eigentlich entstanden, weil wir das Bibelprojekt, das ist vielleicht am bekanntesten, das Bibelprojekt sind so Erklärvideos, die die Bibel erklären auf YouTube, und das wollte ich unbedingt nach Deutschland holen. Und dann habe ich damals mit ein paar Freunden Visiomedia gegründet, mit dem Ziel, eben das in Deutschland umzusetzen. Man braucht ja in Deutschland eine Rechtsgrundlage, also dann e.V. und so weiter. Ach, wird jetzt alles zu weit, wird das auch nicht so interessant. Genau, mittlerweile ist das tatsächlich ein, ich würde sagen, groß geworden. Das Baby ist erwachsen geworden, und wir haben mittlerweile tatsächlich Visiomedia Startup e.V., also ein Verein, wo alle innovativen christlichen Medienprojekte drin liegen, weil das ist unser Ziel. Wir bauen innovative christliche Medienprojekte, was einzelne Player, Kirchengemeinden, Verbände, Bünde nicht könnten. Da kommen wir mit einer großen Expertise aus dem Medienbereich und bauen da eben innovative Dinge, um dort Jugendarbeit, Kirchengemeinde und so weiter vor Ort zu unterstützen. Und da haben wir eben das Bibelprojekt, wir haben eine Kleingruppen-App, Feed Yourself, rausgebracht. Wir bringen gerade eine Audio-Bible, Streetlights heißt die, raus, und so weiter. Da gibt es verschiedenste kleine und große Projekte. Und das andere ist, wir haben tatsächlich dann irgendwann auch eine GmbH gegründet, eine Firma im Video-Marketing-Bereich. Aus diesem Bibelprojekt-Videos ist das irgendwann entstanden, dass immer mehr Leute fragten, hey, könnt ihr das nicht auch für uns machen? Und tatsächlich ist mittlerweile dort eine richtige Firma raus entstanden. Visiomedia Studios heißt die, wo wir als Videomarketing-Agentur auftreten. Genau. Und insgesamt haben wir so knapp 20 Angestellte mittlerweile.
Wahnsinn. Und ich glaube, von deiner, ich sag mal, Start-up-Erfahrung können wir auch eine Menge heute lernen. Oder vielleicht fließt das auch immer mal wieder ein, wenn wir mit dir über Zukünfte reden. Ich finde es sehr faszinierend, das in den letzten Jahren ein bisschen vom Rande miterleben zu dürfen, wie ihr von dieser Idee von, hey, da gibt's gute Videos, können wir die irgendwie nach Deutschland holen, wie da wirklich jetzt auch ja ein richtiges Unternehmen draus gewachsen ist, und ihr vielfältige innovative Projekte ja einfach auch voranbringt, um den christlichen Glauben in Deutschland irgendwie zugänglich zu machen, da Inspiration zu schaffen. Und für alle, die vielleicht neugierig sind, wir verlinken das auf jeden Fall auch über die Shownotes auf der Website. Dann kann man mal ein bisschen gucken, was ihr tut. Jetzt gibt's noch einen, ich sag mal, dritten Hut. Neben CVM, neben Visiomedia, der für mich untrennbar mit dir verknüpft ist, nämlich der Vorsitz des Christivals. Und auch da wieder die Frage, vielleicht haben wir Menschen, die uns zuhören, die gar nicht so genau wissen, was das Christival überhaupt ist. Nimm uns doch auch da gerne mal mit rein. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, das Christival ist das größte Jugendglaubensfestival in Deutschland. Zumindest so die letzten Jahre. Ich glaube, die Pfadfinder machen mittlerweile auch ein großes Camp, was ähnlich groß ist. Da muss ich mal aufpassen, nicht, dass ich was Falsches hier behaupte. Genau. Es ist zumindest sehr, sehr groß. Genau. Und beim letzten Mal hatten wir rund 13.000 Teilnehmende vor Ort und in Erfurt. Genau. Und es ist meist so 4-5 Tage, wo es ein glaubensstärkendes Festival ist für junge Menschen, sie im Glauben zu unterstützen und so weiter. Und da darf ich den Vorsitzenden machen. Das ist ein Ehrenamt. Genau, ich bin da nicht angestellt, sondern es ist ein Ehrenamt. Aber das tue ich mit sehr, sehr großer Freude, weil mir das ein ganz, ganz großes Herzensanliegen ist, immer wieder Brücken zu bauen für junge Menschen zu Jesus, zur Bibel, zum Glauben hin. Also daher mache ich das mit großer Freude.
Genau. Und vielleicht, um das noch ein bisschen zu erklären und zu meiner nächsten Frage überzuleiten, wir als CVM Westbund sind neben vielen anderen Werken, Verbänden, Kirchen, ja, Unterstützer, Mitträger vom Christival e.V. Uns ist das auch ein großes Anliegen. Ich merke aber auch, du hast gerade gesagt, Christival ist groß. Aus meiner Erfahrung ist es auch bunt und vielfältig. Viele unterschiedliche, vielleicht auch Vorstellungen prallen da zusammen. Was hat dich motiviert, da den Vorsitz zu übernehmen? Und was ist vielleicht auch die größte Herausforderung in dieser Aufgabe?
Ja, also eine der großen Herausforderungen, die beschreibst du gerade. Also das Christival besteht im Grunde genommen aus 80 Organisationen. 80 Organisationen, unter anderem der CVM, der sich dort eben maßgeblich mit einbringt und das auch stark mitgestaltet. Also wir haben nur ganz wenige Angestellte, sondern das wird vor allem ehrenamtlich getragen, meist von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Menschen, die dort irgendwo in Jugendarbeit unterwegs sind. Und die kommen natürlich aus den unterschiedlichsten Hintergründen und Denominationen. Und das ist manchmal spannend. Und das ist auch manchmal eine große Herausforderung, weil da prallen ganz unterschiedliche Meinungen zu Jugendkultur, zu Theologie, zu Glauben und so weiter. Und natürlich, wie macht man so ein Festival jetzt richtig? Die prallen dort aufeinander und das muss ein bisschen moderiert werden. Aber ich glaube, das bekommen wir ganz gut hin. Genau, aber das ist eine große Herausforderung. Neben natürlich Herausforderungen, die wir aktuell haben, um Preise, die wahnsinnig gestiegen sind, was Messen betrifft oder noch schlimmer ist Technik, das ganze Thema Technik, was gemietet werden muss. Das sind so auch Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen, genau.
Was macht ihr denn trotz allem ganz viel Freude dran? Vielleicht um jetzt nicht bei so einem negativen Touch oder den Herausforderungen stehen zu bleiben, vielleicht noch ein Schlussstatement. Mhm. Was begeistert dich auch an diesem Ehrenamt Christiwill-Vorsitz?
Ja, es ist tatsächlich, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das mache. Also das war schon so, ich bin jetzt kein Typ, der Langeweile hat und nach Aufgaben sucht. Das ist nicht so der Fall, sondern es gab so eine Kommission, die kam dann auf mich zu. Also der ehemalige Vorstand des Christiwills und sagte, Mensch Philipp, wir können uns vorstellen, dass du das weitermachst. Wir fänden das super und so weiter, eben als Vorsitzender. Und dann gab es tatsächlich eine Geschichte und vielleicht erzähle ich die kurz, weil das ist eigentlich das Kernanliegen dahinter. Ich hatte vor Jahren mal einen Traum. Ich bin jetzt nicht so dieser Typ, der ständig irgendwie träumt und so weiter und wo Gott da sehr stark redet. Ich bin da eher nüchtern, würde ich sagen.
Aber ostwestfälisch?
Ostwestfälisch. Ja,
das kann ich nüchtern. Gut nachvollziehen.
Genau. Und ich hatte aber diesen Traum, was nicht oft passiert. Und in diesem Traum war es so, dass ich in einer großen Halle stand, vor mir lauter junge Menschen und auf der Bühne auch junge Menschen, die dort gemeinsam sangen, Lobpreis machten, Gott lobten. Und ich stand in der letzten Reihe und während das lief, ging ich aus dieser Halle raus. Ich habe damals verstanden, ich war nur der Ermöglicher. Ich war nicht die Person, die da auf der Bühne steht, sondern es waren die jungen Menschen selbst und auch davor. Und gemeinsam lobten die Gott. Das hat mich tief bewegt. Ich dachte damals, da habe ich noch Jugendarbeit gemacht, das sind wir hier in Lemgo. Wir haben hier die Lipperlandhalle vor Ort. Irgendwann mieten wir mit unserer Jugendarbeit die Lipperlandhalle. So, diesen Traum hatte ich meinem besten Freund, der auch mein Kollege damals war. Und den hatte ich dem erzählt. Wir rumgesponnen und so weiter. Irgendwann vergessen, das ganze Ding vergessen. Und nie wieder auch groß drüber gesprochen. Und beim Christiwill war es so, ich sollte eigentlich bis zum Christiwill zusagen, 2022 in Erfurt. Und an dem Tag, wo es losging, hatte ich mich immer noch nicht entscheiden können. Ich hatte einfach kein grünes Licht. Das ganze Umfeld, alle sagten, mach es. Ich hatte kein grünes Licht. Und dann war ein Abend, der Eröffnungsabend, wo ich in die Halle kam, etwas später, und diese jungen Menschen dort standen. Ich stand nun in der letzten Reihe, weil ich zu spät war. Und die jungen Menschen vor mir und auf der Bühne junge Menschen, und sie lobten gemeinsam Gott. Und in diesem Moment kommt dieser Traum hoch. Über Jahre in Vergessenheit geraten. Ich kann sagen, ich hatte Gänsehaut und Tränen zugleich in den Augen. Also das war enorm, was da auf einmal immer passiert. Und in diesem Moment wusste ich, jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen. Ich bin dann raus aus dieser Halle, habe ein intensives Gebet mit Gott gesprochen. Und am Ende dieses Gebetes war klar, also Nein sagen kommt jetzt hier nicht mehr in Frage. Genau, und dann habe ich tatsächlich den damaligen Vorsitzenden Carsten Hüttmann noch in der Veranstaltung eine WhatsApp geschrieben und habe nur geschrieben, ich mach's. Und dann kamen 1000 Küsse zurück.
Oh. Sehr cool. Danke fürs Teilen.
Genau, vielen Dank für diese spannende Geschichte und die auch bisherigen Einblicke. Und ich fand, in deiner Einführung, in deiner Vorstellung kam auch schon gut raus, warum wir bei dem Folgentitel auf deinen Namen gekommen sind, wie man unterschiedliche Menschen in die Zukunft führt. Du hast verschiedene Hüte auf und da wurde jeweils schon Unterschiede deutlich und auch beim Christiwill, die Breite haben wir schon angesprochen. Du hast viel erlebt schon. Was würdest du sagen, was gibt es denn überhaupt für unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Charaktere in unserem Kontext?
Naja, also erstmal muss man wahrnehmen, sie gibt es. So, und dann hast du natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass das tatsächlich eins der großen Themen ist, nämlich wir blicken ja alle unterschiedlich auf die Dinge. Es ist am Ende, ich sage immer, ein Mosaik. Wir alle haben nicht den einen realen Blick, sondern wir blicken zum Teil unterschiedlich auf die Dinge. Und dort eine Schnittmenge zu bilden und eine einheitliche Sicht auf die Dinge ist eben herausfordernd. Das hat oft was mit Persönlichkeit zu tun. Hier ist ein spannendes Thema, wie gehen wir mit Persönlichkeiten um? Ich merke ganz stark, Das Thema emotionale Reife spielt hier eine Riesenrolle. Also bin ich emotional reif, auch Dinge stehen zu lassen, Konflikte anzugehen, nicht konfliktscheu zu sein, bin ich auch fähig, mal mir was sagen zu lassen und so weiter. Also da spüre ich auch in meiner CVM-Arbeit mit über 50 Ehrenamtlichen, in meiner Arbeit als Geschäftsführer und so weiter, erlebe ich das immer wieder. Persönlichkeit ist das A und O und dort ganz besonders eine emotionale Reife. Eine zweite Sache ist natürlich, wir blicken in unserer Szene auch unterschiedlich auf Theologie. Ja, da gibt es große Fragen, aktuell mehr denn je, also oder wieder mehr tatsächlich. Sie kommen aktuell mehr aus dem ethischen Bereich, würde ich sagen. Und da sind große Fragen, die unterschiedlich beantwortet werden aktuell. Und damit gilt es umzugehen. Und ich glaube, hier liegen die zwei größten Unterschiede oder Marker, wo man sagen könnte, da haben wir es mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun oder mit unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlich auf Dinge blicken.
Du hast gesagt, dass man zunächst erstmal wahrnehmen muss, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Perspektiven kennen wir uns ja hier im Perspektivprozess sehr gut aus. Würdest du sagen, dass das an zu vielen Stellen zu wenig oder gar nicht geschieht, dass einem das auch bewusst ist, dass es verschiedene Persönlichkeiten etc. gibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde die weder mit Ja oder Nein beantworten, weil ich eigentlich zweierlei beobachte. Ich glaube, also ich beantworte es mal anders. Ich glaube, dass Gott in dieser Welt ganz viel in Spannungen stellt. Und da, was meine ich damit? Das beginnt, man könnte das theologisch beantworten. Also Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Bibel, Menschenwort, Gottes Wort. So, jetzt kann ich immer hingehen, das einseitig auflösen. In der Regel wird es dann schief. Und unsere Aufgabe ist es, diese Spannungen zu halten. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Und genauso auch hier. Ich glaube tatsächlich, bei bestimmten Punkten haben wir zu wenig Perspektiven. Ja. Ja, also was Minderheiten manchmal betrifft und so weiter, haben wir zu wenig Perspektiven. Ich erlebe aber auch das Gegenteil. Und das ist die Herausforderung. Wir haben manchmal auch viel zu viel Perspektiven und bleiben darin stecken. Also wir kommen nicht vorwärts. Also wer einen Perspektivprozess hier angehen will, der will ja auch irgendwann mal zum Ergebnis kommen. Er will irgendwann auch mal fertig werden. Und ich kenne Perspektivprozesse, die enden gefühlt nie. Und es gibt viel zu viel. Und man müsste sich eigentlich reduzieren. Und das ist ein ganz schmerzlicher Prozess für manche Menschen, dass man irgendwann sagen muss, wir müssen jetzt leider links und rechts Dinge liegen lassen. Wir können nicht alles einbinden. Und in diese Spannung sind wir gestellt. Deswegen kann ich die Frage gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern tatsächlich ist das eins meiner großen theologischen Überzeugungen oder auch Mindsets, dass ich sage, Gott stellt ganz, ganz viel in diese Welt in Spannungen. Und wir dürfen diese Spannungen nicht einseitig auflösen, sondern es ist tatsächlich unsere Aufgabe, sie auszuhalten und sie zu balancieren.
Und hast du einen Tipp, wie man diese Balance erreicht? Zwischen zu wenig und zu viel Perspektiven?
Ja, das, auch das würde ich sagen, kann man allgemeingültig gar nicht so einfach beantworten. Dazu kenne ich ja auch euren Prozess zu wenig jetzt, den ihr auch vielleicht auch gerade als CEO der Westbund erlebt. Ich glaube, dass es schon auch ein Gespür dafür gibt, dass man das merkt, dass man merkt, okay, uns fehlen jetzt hier Perspektiven. Ja, das ist alles zu einseitig. Das ist zu einfach. Ja, also wenn es extrem einfach ist, dann kann man meist davon ausgehen, irgendwas fehlt hier. Und dann gibt es aber auch den Moment, wo man merkt, Leute, es ist einfach völlig überbordend. Es ist viel zu viel. Wir kommen nicht vorwärts. Es wird Hans und Franz gefragt, 1000 Leute gefragt, 1001 Meinung. Und dann wird es vermutlich kaum ein Vorwärtskommen geben. Punkt.
Jetzt gibt es ja auch so Persönlichkeitstests, Charaktertests, wie auch immer. Bist du da ein Freund von?
Ich habe das auch schon gemacht tatsächlich. Ich finde den StrengthsFinder ein ganz starkes Tool. Stärkenfinder. Genau. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau. Ich habe es in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt und bin auch großer Fan.
Ja, sehr gut, genau. Also ich habe das hier bei Visumenia, meinem ganzen Team. Wir wissen alle, welche Stärken wir haben. War für mich vor 10 Jahren mal ein riesen Mind-Opener, weil ich gemerkt habe, was sind eigentlich die Motoren in mir? Wir alle, also ich würde diese Stärken als innere Motoren bezeichnen. Was treibt mich an? Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Zum Beispiel eine Stärke ist Bedeutsamkeit. Da würde man sagen, Bedeutsamkeit, also jetzt nach Bedeutung zu streben, christlichen Kontext, ist jetzt nicht so angebracht. Also würden manche sagen, ist das jetzt so das Ziel? Und ich habe gemerkt, zum Beispiel in meiner Schulzeit, immer wenn ich nicht verstanden habe, warum muss ich das jetzt lernen, dann war das total schwer für mich. Aber sobald ich verstanden habe, warum das cool ist, warum das wichtig ist und warum mir das was bringt, dann war ich hoch motiviert. So, und das als Motor in mir zu nutzen, es geht nicht um meine Bedeutung, es geht nicht darum, dass ich Fame werde, sondern ich habe verstanden, da gibt es einen inneren Motor, nämlich wenn ich erkenne, nehmen wir jetzt das Christabel, ich möchte da etwas bewegen und das macht Sinn, das ist gut, dann bin ich hoch motiviert. Und von diesem Persönlichkeitstest, wie gesagt, bin ich überzeugt, der ist sehr, sehr gut. Letztes Jahr habe ich tatsächlich mich zum ersten Mal mit dem Enneagramm beschäftigt, auf Empfehlung. Und da habe ich tatsächlich was Neues über mich gelernt. Also war auch interessant. Genau. Muss ich 38 Jahre alt werden, um nochmal über mich was zu lernen. Also auch da merkt man, es hört nicht auf.
Sehr richtig. Vielleicht noch eine Frage zu dem ersten Block. Wie gelingt es dir, mit den verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten, die so um dich rum sind, in den verschiedenen Bereichen, die ja mit einzubinden, die nicht vor den Kopf zu stoßen oder was auch immer? Also wie kriegst du da eine gute Balance hin? Gerade beim Christabel stelle ich mir das höchst herausfordernd vor.
Naja, einmal ist das natürlich ein Prozess. Ich glaube, wenn du eine Führungsverantwortung übernimmst, ein Leitungsamt in solch einer Rolle, dann ist es gut, wenn du durch bestimmte Prozesse schon mal gegangen bist. Also ein Prozess ist gut, wenn du deine eigene Identität nicht an Applaus hängst. Weil es wird immer jemanden geben, der meckert. Also es allen recht zu machen, das passiert nicht. Ich sage immer, das sage ich auch immer jungen Leiterinnen und Leitern, also Leitung ist ja etwas in Bewegung setzen. Wir sind dazu berufen, etwas in Bewegung zu setzen. Menschen mitzunehmen auf ein gemeinsames Ziel hin. So, und wenn ich etwas in Bewegung setze, dann gehe ich vorwärts und dann erzeugt das auch automatisch einen Gegenwind. Ja, also da bläst dir auf einmal etwas ins Gesicht und das ist normal. Deswegen sage ich auch immer, dass es immer so ein bisschen Gegenwind gibt, immer so ein paar kritische Stimmen und so ein bisschen Meckerei. Dann sage ich immer, wunderbar, lass dich davon bloß nicht beirren, dann ist alles in Ordnung. Das muss so sein. So, ja, dann weißt du, du bist als Leiter und als Leiter auf einem guten Weg, weil du setzt was in Bewegung und dein höchstes Ziel ist, was in Bewegung zu versetzen und nicht es allen recht zu machen. Und ich glaube, dass das ein Mindset ist, was hilft. Genauso auch nicht konfliktscheu zu sein, Konflikte auch aushalten zu können, auch Gespräche führen zu können in solch eine Richtung. Das ist etwas, was aus, und da sind wir wieder bei diesem Thema, Führung passiert aus uns heraus, sage ich immer. Es ist unser Inneres, unsere Persönlichkeit, unser Charakter, emotionale Reife. Also wieder dieses Thema. Ich glaube, das ist das aller entscheidendste auch an diesem Punkt. Das habe ich gemerkt. Das Zweite, was mir geholfen hat, um deine Frage zu beantworten, ist ein Buch von John Maxwell. Der hat ein Buch darüber geschrieben, über Autorität. Also wie mache ich eigentlich, dass Menschen mir zum Beispiel folgen? Und er hat so 5 Stufen damals benannt. Die haben mir sehr, sehr geholfen. Und da merkt man, man muss mit Menschen eine gewisse Wegstrecke gehen, damit überhaupt es möglich ist, dass du mit Menschen gemeinsam unterwegs sein kannst und auch ein Ziel gemeinsam erreichst. Ja, er sagt zum Beispiel, die erste Stufe ist einfach nur, ja, du bist eingesetzt als Leitung. Also ich wurde quasi als Christabel-Vorsitzender am Anfang jetzt berufen und da hat irgendeiner gesagt, der Philipp, der kann das, der soll das mal machen. So, und der Maxwell sagt, das ist die einfachste Stufe. Also du hast eigentlich nur Autorität, du hast Vollmacht aufgrund, dass andere dir die verliehen haben oder gesagt haben, der soll das mal machen oder von mir aus dann gewählt haben. So, das Zweite, was er sagt, das ist die einfachste Stufe. Das Zweite sagt er, du musst mit diesen Menschen leben. Die müssen merken, Mensch, der Philipp, das ist ja ein feiner Kerl. Der ist ja gar nicht so doof. So, der ist ja nett. So, ja? So, und dann merken die schon, ach so, ach Mensch, klasse. Mit dem, ne, du kannst du was anfangen. So, mit dem kannst du auch mal ein Bierchen trinken gehen oder so. Das passt. Ne? Das Dritte, was er sagt, ist, Menschen folgen dir und du bekommst Autorität, wenn du etwas in Bewegung setzt. Ja, und das kennen wir alles Negativbeispiel. Da werden Menschen manchmal in Firmen, Organisationen, Verbänden und so weiter in bestimmte Positionen gesetzt und alle verdrehen schon die Augen und wissen, wenn der diese Position ändert, da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Weil alle wissen und erahnen, da geht nichts in Bewegung. Und genauso auch hier, er sagt, wenn du PS auf die Straße kriegst, da werden Menschen dir folgen. Das Vierte ist, was er sagt, ist, Menschen folgen dir dann, weil du etwas persönlich für sie gemacht hast. Also, dass du sagst, ja, Menschen gehen manchmal durch Krisen und du sagst, ich bin Teil der Lösung, ich helfe dir in dieser Krise und dann sind Menschen dankbar. Und Und das fünfte und letzte ist, er sagt, dafür, wofür du stehst. Zum Beispiel, wenn du für ein bestimmtes Thema stehst und sagst, da bin ich, dafür stehe ich gerade, da kämpfe ich auch manche Kämpfe. So, und das als Hintergrundwissen jetzt in aller Kürze hilft mir total, mit unterschiedlichen Menschen unterwegs zu sein, manches auszuhalten, aber auch nicht alles gleich so hochzuhängen und zu sagen, ja, bei manchen, da bin ich auf Stufe 1 und bei manchen bin ich auf Stufe 3 und da darf ich noch eine Wegstrecke gehen und alles gut. Es ist erleichternd, sage ich mal so. Es entlastet mich.
Danke. Ich würde mit dir da noch ein bisschen anknüpfen und bei dem Thema Führen, Leiten bleiben. Vielleicht zuerst mal fragen, du kennst ja jetzt sowohl, sag ich mal, oder hast Leitungserfahrung im Kontext, ich sag mal, sowohl CVJM als auch Christville jetzt als christlich geprägte Organisation, auch die Arbeit mit Ehrenamtlichen ist dir nicht fremd und zugleich bist du jetzt Geschäftsführer, bist, sage ich mal, mehr im Business-Kontext da auch verortet. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede, was Führung angeht, oder gibt es auch Gemeinsamkeiten, Dinge, die dir sowohl im einen wichtig waren als auch im anderen wichtig sind?
Naja, sowohl als auch. Also ich würde grundsätzlich sagen, egal ob ich mit Ehrenamtlichen oder Hauptamtlichen zu tun habe, ich leite aufgrund meiner Werte, also meiner persönlichen Werte, die ich für mich definiert habe. Und die sind mir wichtig. Und die, da bin ich auch wie so ein Wertewart, sage ich immer. Also da passe ich drauf auf, dass da auch keiner gegen vorgeht. Und das ist egal, ob du ehrenamtlich oder hauptamtlich bist. Da würde ich sagen, das ist einmal die Grundlage. Und daran lasse ich mich aber auch messen. So. Also da lasse ich, ne, da dürfen die Menschen auch sagen, Philipp, was war das denn jetzt für eine Nummer? Hast du da nicht gegen deine eigenen Werte verstoßen? Das Zweite ist natürlich, mit Ehrenamtlichen die Arbeit ist schwieriger. Das ist tatsächlich Champions League, würde ich sagen. Und alle da draußen, die CVM bauen und machen und mit Ehrenamtlichen zu tun haben, das ist nicht zweite Liga, das ist Champions League. Weil ehrlich gesagt, zweite Liga ist, du hast einen Angestellten, der Geld dafür kriegt, den kannst du auch mal sagen, mach das jetzt mal bitte. Weil
du, ja, du hast einen Arbeitsvertrag.
Genau, du hast einen Arbeitsvertrag. Die 40 Stunden musst du jetzt nun mal leider hier sitzen. Ja, oder was auch immer. Also das ist manchmal einfacher. Das ist dann nicht schön. So würde ich auch sagen, kann man heute eigentlich nicht führen. Das ist dann meist der Worst Case schon. Ja, also man muss da ein bisschen anders motivieren, sonst wird es schwierig. Genau, aber tatsächlich ist es da einfacher.
Was würdest du sagen, wenn wir jetzt bei der Champions League bleiben, Kontext Ehrenamt, gerade auch aus diesem Blick heraus, dass es vielleicht nicht immer spannungsfrei ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, was hat dir geholfen oder hilft dir da, trotzdem Leute zusammenzuhalten? Vielleicht auch gerade, wenn es zu Konflikten gekommen ist, wenn es mal knallt.
Ja, es ist mehreres. Einmal, wir dürfen nicht unterschätzen, Menschen lieben Visionen. Wir führen mit Visionen, auch in CVM. Ja, also wo keine Vision mehr da ist, wo ich den Menschen nichts mehr vor Augen malen kann. Ja, bei Visu Media betreiben wir das auf einem anderen Niveau. Wir sagen Storytelling dann dazu. Mhm. Ja, so. Aber wir erzählen Geschichten. Ich muss Geschichten erzählen, die Menschen packen. Auch in der CVM-Arbeit ist es, glaube ich, ich glaube, ganz, ganz entscheidend. Eine zweite Geschichte, glaube ich, die wichtig ist, mit Ehrenamtlichen da zusammenzuarbeiten und unterwegs zu sein, ist natürlich, dass ich führe, indem ich ein Vorbild bin. Also wenn ich nicht bereit bin zu dienen, Menschen zu dienen, auch mal Dinge zu machen, worauf keiner Bock hat, dann wird es schwer. Und das vermisse ich oft, also so eine dienbare Haltung auch meinen Ehrenamtlichen gegenüber und zu sagen, und das ist ja auch das, was Jesus vorlebt, das ist ja ein Upside-Down-Kingdom. Ja, ich bin ja nicht der Größte, ich bin nicht der Chef, ich bin nicht der Macker, sondern ich bin euer aller Diener, um es mal jetzt ganz biblisch auszudrücken, sondern die Pyramide ist auf den Kopf gedreht und ich bin ganz unten und ich will euch dienen und ihr seid für mich das Highlight, ihr lieben Ehrenamtlichen. Also diese dienbare Haltung zu haben, ist, glaube ich, unfassbar wichtig, wenn ich mit jungen Menschen auch zusammenarbeite. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das sind so die beiden wichtigsten Punkte. Beantwortet jetzt deine Frage?
Auf jeden Fall. Also ich verspüre auf jeden Fall eine große Resonanz. Liegt vielleicht auch dran, dass ich gerade ein Buch über Storytelling lese und da auch sehr für diese Zukunftsfragen, ich habe nochmal nachgeschaut und mir aufgeschrieben habe, ein Zitat da drin war auch, dass ja wir gerade Metaphern brauchen. Metaphern reduzieren Komplexität. Und für mich ist das in diesen ganzen Zukunftsfragen Und auch in unserem Aufbrechen in die Zukunft oft, ich sag mal, die Knackpunktfrage zu sagen, wir sind in einer Zeit, wo wir nicht mehr die einfachen Antworten haben, wo wir nicht sagen können, mach als CVM, mach die Jungschar, die dich als Kind geprägt hat, die mich als Kind geprägt hat, durch die ich zum CVM komme, und es wird funktionieren. An manchen Orten funktioniert das noch gut, an anderen überhaupt nicht mehr. Da gibt es frustrierte Mitarbeitende, die sagen, ich sitze hier Woche für Woche und ja, vielleicht kommt ein Kind, vielleicht kommen drei Kinder, aber und da zu fragen, wie kann denn in einer Zeit, wo aus A nicht mehr unbedingt B folgt, wie kann denn da trotzdem vielleicht unsere Unsicherheit, auch unsere Fragen, wie kann das nicht zu so einer Schockstarre führen, sondern wie kann ich Bilder entwerfen, die Menschen in Bewegung setzen? Von daher, ja, finde ich es auch spannend, dass es vielleicht auch eine Brücke ist zu deiner Arbeit bei Visio Media, zu sagen, vielleicht braucht es auch neue Bilder, neue Geschichten.
Ja, und da hake ich jetzt gleich mal ein, weil die Frage finde ich mega spannend. Vor allem als gläubiger Mensch. Woher kommen denn die Bilder? Und ich würde immer sagen, die Bilder als Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus mache ich mir nicht selber, sondern ich frage Jesus. Ich glaube, dass es so entscheidend ist, auch in unserer CVM-Bewegung, dass wir mit Jesus verbunden sind. Und das lebt ja jeder ein bisschen anders, völlig easy, völlig okay. Aber ich glaube, dass wir uns diese Bilder abholen dürfen bei Jesus, bei Gott. Und dass wir darum fragen dürfen, darum ringen dürfen, dass wir uns inspirieren lassen dürfen von Gott. Und dort uns auftanken, aufladen mit diesen Dingen und dann damit zu den Menschen gehen, in unsere CVMs. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil manche versuchen, diese Bilder aus sich selbst heraus zu kreieren. Und das geht manchmal schief. Ja, natürlich, Gott und Mensch wirkt da zusammen, das will ich gar nicht in Abrede stellen und so weiter, aber ich glaube, dass wir das ein Stück weit verlernt haben und da manchmal auch zu wenig Glaubensmut haben und mit Gott rechnen. Und das wünschte ich mir wieder mehr. Ja, dieses inspirieren lassen bei Gott. Und ich muss sagen, immer wenn mir das gelungen ist, dann waren das auch oft die genialsten Dinge, die auch gezogen haben, wo auch andere gesagt haben, geil, da mache ich mit. Also das finde ich cool. So, also man spürt das irgendwie. Da liegt dann so eine gewisse Aura in der Luft, wo man merkt, das ist jetzt nicht, hat sich einer am runden Tisch ausgedacht oder so, sondern da ist irgendwie, da ist ein Hauch vom Heiligen Geist.
Und jetzt ganz konkret und persönlich gefragt, wie holst du dir die Inspiration von Gott ab?
Gute Frage.
Das ist hier unser Job übrigens in diesem Podcast, Philipp, gute Fragen zu stellen.
Ich merke das schon, sehr gut. Ihr macht das gut. Genau, also ich mache das so, ich habe verschiedene Arten. Einmal ist es so, ich beginne meinen Tag damit. Hat man früher ganz klassisch stille Zeit vielleicht genannt oder so. Ich weiß nicht, aus welchen Kreisen dann hier manche kommen. So, aber tatsächlich ist es so, egal wie du es nennst, es ist völliger Humbug. Aber das, was entscheidend ist, ich merke, ich brauche morgens eine Zeit mit Gott. Ich brauche eine Zeit mit Jesus. Die fülle ich ganz unterschiedlich. Manchmal lese ich einfach etwas, manchmal verbringe ich sie in der Stille, manchmal rede ich mit Gott, ringe mit Gott um Dinge. Ja, manchmal höre ich einfach nur Lieder. Sehr unterschiedlich. Manchmal meditiere ich gewisse Bibelverse oder Dinge und so weiter. Aber ich brauche morgens tatsächlich diese Stunde, brauche ich, um auch aufgeladen zu sein für den Tag mit all den Aufgaben, die dann auf mich warten. Das muss längst nicht so lang sein. Ja, das habe ich früher auch nicht gemacht. Heute merke ich, boah, ich brauche das. Eine zweite Sache ist, ich nehme immer wieder Auszeiten in der Woche. Ich liebe die Natur, ich liebe den Wald. Irgendwie, ich kann im Wald Gott begegnen. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist bei mir so. Ich mache einen Waldspaziergang, kann Gott begegnen in der Natur. Ich mache solche Dinge, wie ich gehe auf so Einkehrzeiten, Retreat, Auszeiten, nennt jeder anders. Ist auch Jacke wie Hose. Mindestens einmal im Jahr bin ich für eine Woche weg. In Einsamkeit, Stille und Gebet. Brutal. Ich glaube, ich führe ein sehr schnelles Leben und ich brauche 2 Tage, um runterzukommen. Diese 2 Tage sind der Horror. Und ich bin tatsächlich am 3. Tag erst überhaupt halbwegs aufnahmebereit. Dann wird es erst spannend. Und die 2 Tage davor sitze ich da ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Laptop, ohne alles und frage mich, warum machst du das? Steig ins Auto und fahr nach Hause. So. Und dann ab dem 3. Tag wird's gut. Genau. Also da habe ich natürlich so über die Jahre mir meine Dinge entwickelt, wo ich merke, da bekomme ich, da höre, ich würde es anders formulieren, da höre ich dieses leise Reden Gottes in mein Leben.
danke fürs Teilen. Und ich würde noch mal kurz die Werbung machen für unsere letzte Folge mit Doro Türk Brudereck. Da haben wir auch noch mal genau darüber gesprochen, warum wir auch geistlich geprägt aufbrechen. Und auch Doro hat einiges geteilt von dem, was für sie daran ja wichtig ist, wie sie das gestaltet, wie das auch gemeinsam gestaltet werden kann. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne noch mal rein, weil wir auch überzeugt sind, dass alles Fragen nach den Zukünften, das braucht diesen geistlichen Herzschlag als Grund. Von daher danke, Philipp, auch für alles persönliche Teilen von dir. Ich würde vielleicht noch mal mit einer Frage anknüpfen, zu sagen, im Idealfall aus dem Hören, ob vom Waldspaziergang, aus der Auszeit, der intensiven Stille, wenn da jetzt so eine Zukunftsinspiration kommt. Ich erlebe das immer wieder, dass nicht alle Menschen Juhu schreien. Und jetzt kommt der Link zurück zum Strangefinder. Ich habe bei meinen Top 5 Stärken Zukunftsorientierung. Das überrascht vielleicht nicht, wenn man dran denkt, dass ich mit Fabi diesen Podcast verantworten darf. Ich mag Zukunft und ich bin immer ganz... Ja, nee, mittlerweile bin ich nicht mehr irritiert. Am Anfang fand ich das aber immer schräg, wenn Menschen das nicht unbedingt toll finden, über Zukunft oder Zukünfte zu reden. Jetzt hast du ja auch schon einiges angeschoben und vielleicht bist du da auch Menschen begegnet, die gar nicht so überzeugt waren von tollen neuen Ideen. Was hat dir geholfen, Menschen mitzunehmen in Zukünfte, in ja vielleicht von neuen Wegabschnitten, neuen Projekten, vielleicht auch einen Kurswechsel? Was hast du da als hilfreich erlebt, um Menschen auf diesem Weg ja vielleicht auch zu begleiten?
Also erstmal ist es so, das, was du beschreibst, auch da wieder Entlastung, es ist der Normalfall. Man sagt ungefähr ein Drittel schreit Juche, mache ich sofort mit, ein Drittel ist abwartend, ein Drittel sagt, oh nee, was soll das denn jetzt? So, damit darf ich erstmal rechnen. Ja, das ist völlig normal, wenn ich in Verantwortung stehe. Und dann ist es, glaube ich, oder das, was ich erlebt habe, ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Und das war zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal meine Geschichte am Anfang auch von Christabel. Ich bin total dankbar, dass ich diese Geschichte so mit Gott habe, weil ich mich von Gott beauftragt weiß. Und jetzt werden ja Menschen kommen, die sagen, das ist Käse so, das macht man nicht so oder das finden wir doof oder was auch immer. Und ich könnte mich sehr schnell in Frage stellen, könnte mich in meiner Identität angegriffen fühlen. Und da weiß ich, habe ich diesen Rückgriff, ich bin von Gott berufen in dieses Amt. Und sich das auch immer wieder deutlich zu machen, bei allem Gegenwind, der da kommt, ja, ich bin aber auch von Gott eingesetzt jetzt in dieses Amt und ich muss nicht bei jedem Gegenwind sofort einknicken. Gleichsam gibt es natürlich das andere Extrem, zu sagen, ich lasse mir ja gar nichts mehr sagen, weil ich bin ja von Gott eingesetzt. Das meine ich nicht.
Ja. Danke.
Genau. Das meine ich nicht, das will ich auch ganz klar sagen. So, aber ich glaube, dass nicht... Die meisten fallen eher auf deiner Seite vom Pferd, dass sie sofort einknicken. So, und da darf es ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und auch Gottesbewusstsein geben, mehr Berufungsbewusstsein und auch Sendungsbewusstsein, zu sagen, ja, ich stehe jetzt hier und jetzt ziehe ich das auch mal durch. So, gleichsam hat mir natürlich geholfen, und da mache ich immer Mut, nicht so lange reden. Nicht so lange reden. Also würde ich wirklich den Tipp geben. Das ist auch, jetzt lege ich mich aus dem Fenster, in unserer CVM-Bewegung sage ich manchmal, wir reden viel zu viel. Wir müssen viel mehr machen. Und einfach mal loslegen, einfach mal machen und gucken, wo das ändert, mit einer hohen Fehlerkultur. Ja, zu sagen, ja, das kann jetzt schief gehen. Ja, und? Dann haben wir daraus gelernt. Ja, es gibt ja, ich weiß nicht mehr, diese Geschichte mit dem, ja, wer hat die Glühbirne erfunden? Ich vergesse es immer.
Ist Edison?
Ja, ich glaube, Edison war es. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist auch egal. Kann einer in die Shownotes schreiben. Und, der hat mal gesagt,
Faktencheck.
Nee, genau, der ist ja 10.000 Mal gescheitert. Der Kerl hat es ja ausprobiert. Der hat es beim 10.001. Mal dann gecheckt und gerafft und dann hat er es hingekriegt. Und er sagt ja immer, sagt man ihm nach, er sagt, ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert. Ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.
Mindset.
Ja, genau, Mindset so. Und jetzt finde ich total cool, einfach auch eine Fehlerkultur in unserer CVM-Bewegung zu haben, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal, das kann auch mal schief gehen und dann kehren wir die Scherben zusammen und dann machen wir weiter. So, dann lernen wir daraus. Bei Visio Media nennen wir das Bauen, Messen, Feedback-Schleife. Wir bauen erstmal, wir machen erstmal, dann messen wir das Ganze und dann ziehen wir ein Feedback gemeinsam daraus. Und dann bauen wir aber direkt weiter. Never ending story. Bauen, messen, Feedback-Schleife. Und ich glaube, dass wir das auch in unserer CVM-Bewegung brauchen. Weniger reden, mehr machen, mehr Mut haben. Und ich habe gemerkt, die meisten Kritiker sind dann ganz schnell verstummt. Weil nämlich sie gemerkt haben, oh weia, da kommt ja PS auf die Straße und das funktioniert. Ich weiß noch, mittlerweile eine der besten Freundinnen von meiner Frau und mir, vor 10 Jahren eine große Kritikerin von mir im CVM. Und damals habe ich gesagt, diese Jungschaft-Freizeiten, die wir gemacht haben, immer Häuser gemietet und das war alles viel zu teuer, wenig Kinder mitgefahren und so weiter. Das funktionierte nicht mehr. Also es war genau diese Zeitenwende, von der du eben auch gesprochen hast, die manchmal kommen. Und ich habe gesagt, wir brauchen Camps. Und die hatte gar keinen Bock auf Zelten. Campen, also auf gar keinen Fall. Und ich weiß, so, wir hatten eine Mitarbeiterrunde und ich habe das vorgestellt, habe gesagt, so ihr Lieben, ich würde gerne jetzt ab nächsten Jahr campen. So. Und dann weiß ich noch, sie war null begeistert und es war spürbar, dass sie da richtig meckerte in dieser Runde. Und sie hat das dann nicht so richtig lautstark gemacht, aber so unterschwellig war es deutlich. Und ich kann mich daran erinnern, 2 Camps später, kam sie zu mir an und sagte, Philipp, danke. Wir haben noch nie so viele Kinder mitgehabt. Und das ist mir auch nochmal klar geworden in dem Zusammenhang. Sie war dann überzeugt, nicht weil sie prinzipiell einfach dagegen ist. Das sind ja die wenigsten. Die meisten meinen es gut. Die haben einfach nur Angst vor der Veränderung und dass es nicht mehr so cool werden würde und dass die eigentlichen Ziele nicht mehr erreicht werden. Und ihr Herz brennt dafür, Kinder zu erreichen. Also, dass unsere Jungschaft-Freizeiten Camps voll sind. Dafür brennt ihr Herz. Und jetzt hat sie erlebt, durch diese Veränderung ging das sogar noch besser. Und heute ist sie der größte Fan davon. Ja. Aber es war etwas, wo ich durchleiten musste. Und ich glaube, dass das, also wenn wir über echte Leitung reden, dann herzlich willkommen, das ist echte Leitung. Menschen mitzunehmen, genau durch solche Prozesse. Und da nicht voreilig abzukürzen, sondern sich als Leiterin und Leiter auch mal hinzustellen und zu sagen, ey ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, wir probieren das jetzt mal aus. Und wenn mir das am Ende nicht hinhaut, dann ist es auch okay, dann stelle ich mich auch hin und sage, ihr Lieben, das hat nicht geklappt, Entschuldigung, wir machen trotzdem jetzt munter weiter. Ich glaube, wenn wir diese Kultur haben, dann ist es entscheidend. Und gleichsam ist es, und das will ich noch sagen, ich glaube, gleichsam ist es wichtig in unserer CVM-Bewegung, dass wir als Leiterin und Leiter eine Kultur bauen, wo das von vornherein drin ist. Also wo das gegeben ist. Bei Visio Media sagen manche meiner Angestellten manchmal, gehst mal 2 Wochen Urlaub, kommst wieder, ist alles anders. Also Veränderung ist bei Visio Media völlig implementiert. Wir achten hochgradig darauf, bei allen Neueinstellungen, dass du dieses Mindset mitbringst. Wenn du grundsätzlich so ein Beamten-Mindset hast und gegen jene Veränderung bist, dann bist du, oh, jetzt habe ich den Beamten hier angeguckt. Also,
ich lasse das mal so stehen jetzt.
Sehr gut. Also, wenn du ein Mindset hast, was eher, ich versuche es jetzt nicht nochmal. Also,
kommst du nicht mehr raus, Philipp.
Dann komme ich nicht mehr raus, genau. Ja, dann ist das, dann bist du bei uns verkehrt. Also, die Menschen sind nicht verkehrt, das sage ich denen auch. Ich sage, ey, cool, aber du bist bei Visio Media verkehrt. Du wirst ja auch nicht glücklich, weil hier ist Veränderung normal. Da haben wir keine Angst vor. Das ist für uns das Normalste der Welt. Und ich glaube, diese Kultur zu etablieren, dass wir einfach da ganz gelassen mit umgehen können und sagen können, alles und ständig ist alles hier in Bewegung. Dann, glaube ich, kommt man auch sehr, sehr weit.
Vielen Dank, Philipp. Du hast eben gesagt, nicht so viel reden, einfach mal machen. Ich glaube, wir im Podcast hier reden viel. Das ist aber auch gut so. Und wir wollen ja auch damit ein vielleicht möglichst und innovatives Machen ermöglichen. Und ich versuche jetzt ein bisschen den Bogen zurückzubekommen zu unserem Perspektivprozess auf in die Zukunft. Wo ich dich fragen möchte und das eine Frage, ohne ein schlechtes Gewissen erzeugen zu wollen. Was hast du bislang von dem Perspektivprozess mitbekommen?
Also jetzt bin ich grundsätzlich sehr ehrlich. Also ich habe.
Ich bitte darum. Also wir wollen immer ehrliche Antworten hier.
Das bin ich mit euch. Also außer jetzt eurem Podcast nichts.
Ja gut, das ist ja nicht nichts. Nein, Spaß beiseite. Okay. Ich habe mich nämlich eben also am Anfang unseres Gesprächs, als du meintest, man kann auf 2 Seiten runterfallen, man kann zu viele Stimmen hören und es ist zu breit und man hat überhaupt keinen Überblick mehr und Durchblick, habe ich mich gefragt, und dann geht vielleicht die Frage eher an Lena tatsächlich, Was würdest du gerade so einschätzen aus deinem Bauchgefühl? Sind wir gerade zu breit oder zu schmal unterwegs aus den vielen Perspektiven, den vielen Stimmen, den was auch immer? Wie würdest du antworten?
Ich glaube, ich finde es schwierig, eine Antwort zu geben, weil ich merke, dass das bei uns im Ziffert im Westbund und das ist vielleicht so ein Landesverbands- oder überregionale Jugendarbeitsgrundsatzthema, Kommunikation ist super schwierig. Also so ein bisschen an allen Ecken kämpfen ja alle um die Aufmerksamkeit und zu sagen, ich glaube, wir sind an sich über die Wege, die wir haben, gut dabei zu versuchen, diesen Prozess möglichst breit zu kommunizieren und da Menschen aus Ortsvereinen und Kreisverbänden mit an Bord zu nehmen. Ich erlebe, dass da zum Teil auch was ankommt. Und ich merke zugleich, ist es natürlich das Problem auch, dass da, wo CVM-Arbeit zum Beispiel gut läuft und wir gar nicht so, ja, keine Ahnung, vielleicht gar nicht so enge Bezüge zu uns als Landesverband da sind, da ist vielleicht der Perspektivprozess auch noch gar nicht so präsent. Und ich glaube, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist Vereine, wo eigentlich die Arbeit genau diesen Prozess auch brauchen könnte. Also ich sag mal, die sehr stark sind, würde ich sagen, da ist es vielleicht zum Teil noch nicht so angekommen, wie wir es uns wünschen würden. Und zum anderen bei Vereinen, die gerade sehr am Kämpfen sind um ihre Arbeit, wo vielleicht auch gerade gar nichts Regelmäßiges stattfindet, dass da oft vielleicht schon eine Frustration da ist, vielleicht auch so ein nützt ja eh nichts mehr oder kriegen wir auch nicht hin. Und ich glaube, von da sind wir einerseits gut unterwegs und andererseits mit den Limitierungen, dass ich mir wünschen würde, dass wir noch breiter aufgestellt sind, dass wir auch die Stimmen noch mehr berücksichtigen, von denen, wo es richtig gut läuft, die, sage ich mal, uns gerade nicht bräuchten, weil Zukunftsbilder klar sind, und zum anderen, dass wir auch die mit an Bord nehmen, wo eigentlich gerade gar nichts mehr da ist. Und ich sage es jetzt nur als kleine Klammer, weil ich glaube, das ist ein Grundsatzproblem. Wir haben das in unserer PilotInnengruppe, also in der Gruppe der Menschen, die so ein bisschen Fragen eruieren, gucken, was sind eigentlich die Themen für diesen Prozess, ganz am Anfang ja auch schon sehr ehrlich thematisiert. Ich sage mal in meinen Worten, wir haben eine krasse Milieuverengung. Wir sind sehr weiß, sehr privilegiert in den Perspektiven, die wir berücksichtigen. Und das ist vielleicht ein Grundsatzproblem von CVM-Arbeit, dass wir oft sagen, wir sind für alle da und es kann doch jeder und jede kann doch kommen und ist willkommen. Aber allein dadurch, wer wir sind und wer bei uns schon an Bord ist, erreichen wir halt längst nicht alle Menschen. Das ist das eine Thema, und zum anderen, ja, dass wenn wir auch, ich sag mal, gerade junge Menschen, die benachteiligt sind, die vielleicht jetzt nicht aufs Gymnasium gehen, wo wir die erreichen, ist es oft sehr, sehr schwer, diese jungen Menschen von einer teilnehmenden Rolle in eine verantwortliche Mitarbeitenden- bis Leitungsrolle zu bringen. Also das ist, würde ich sagen, die nächste Hemmschwelle. Und ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, wir sind nicht so vielfältig und divers. Wir sind kein Querschnitt der Gesellschaft. Punkt.
So. Thema Kommunikation, Philipp, da kennst du dich vielleicht ja auch aus als CEO einer Medienagentur. Hast du da Tipps auf Lager oder Erfahrungen, gerade so auf dieser überregionalen Ebene, wie man diese ja oftmals Kommunikationshürde oder Hemmschwelle durchbrechen kann und einfach den Kontakt, den Austausch intensivieren kann zwischen Ortsvereinen und Landesverband, zwischen was auch immer, überregionalen Strukturen?
Ja, klar könnte man da jetzt was sagen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ist das Kern des Problems? So. Dass es jetzt an der Kommunikation hapert. Ich glaube, Lena hat das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Es gibt starke Vereine im Westbundgebiet, die so gesehen alleine, also Lemgo gehört dazu. Reden wir, sind wir ehrlich, Lemgo gehört dazu. Wir kommen relativ gut alleine klar. So, und dann gibt es andere Vereine, die das wahrscheinlich längst nicht so tun. So, ein bisschen komme ich ja nach wie vor auch in der CVM-Bewegung rum und sehe dort viel, auch in anderen Landesverbänden und so weiter. Ich glaube, ein Gedanke, der mich das letzte Jahr sehr stark beschäftigt hat, ist, wir sagen sehr oft, dass die gemeinsame Mitte stimmen muss. Und ich glaube, dass das richtig ist. Wir sagen das dann oft theologisch auch, ja. Hauptsache, wir sind uns in theologischen Dingen auch gemeinsam in der Mitte, ja. Also Jesus Christus und so weiter. Blablabla, könnte man jetzt ausführen, dass wir uns darin einig und dass das stimmt und dann zerfranst das nach außen so ein bisschen. So. Und ich glaube, dass das stimmt. Aber ich glaube auch, dass es mittlerweile eine Halbwahrheit ist. Weil ich glaube, dass Persönlichkeit und dass auch Organisationen an Konturen deutlich werden. Und ich glaube, wir müssen wieder mutiger werden. Genau das, was Lena sagt. Wir erreichen nicht alle. Das wollen wir zwar. Also das wäre schön. Ich wär total dafür, dass der CVM alle Gruppen erreicht. Querschnitt der Gesellschaft. Wäre ich sofort dafür, würde ich sofort unterschreiben. Fakt ist aber, wir sind dazu aktuell gar nicht in der Lage. Und das einfach mal knallhart auf den Tisch zu legen und zu sagen, das funktioniert nicht. Das können wir uns jetzt alle wünschen, aber es funktioniert nicht. Zumindest nicht in der Breite. Und da hinzugehen und zu sagen, was ist denn die Kontur? Also woran werden wir auch erkennbar? Das ist quasi nicht nur Kern, sondern auch Kontur. In dem Sinne, daran werden wir kenntlich, auch als Organisation. Daran werden wir kenntlich, auch als Persönlichkeit. Und da gibt es tatsächlich, und das fällt uns überhaupt nicht leicht, dann gibt es auch ein Ja und Nein und ein Drinnen und Draußen. Und das mögen wir überhaupt nicht. Ich glaube aber, in dieser schnelllebigen, wankelmütigen und überfluteten Welt ist das manchmal nötig, dass man sich dann doch ein wenig spitzer positioniert und den Menschen schneller klar wird, das bekomme ich da und das bekomme ich da aber auch nicht. Und ehrlich gesagt, wenn ich das zu Ende denke, ich finde das auch nur fair. Ich finde das den Menschen gegenüber auch nur fair, zu sagen, hey, manches bekommst du bei uns und manches können wir einfach gerade nicht leisten. Da brauchst du bei uns auch nicht suchen, denn das bekommst du auch nicht. Und diese Offenheit und Ehrlichkeit, also ich sage immer, Ehrlichkeit steht bei mir über Harmonie. Ich bin auch ein bisschen Harmoniemensch. Meine Frau würde sagen, nee, nicht ganz so. Wahrscheinlich. Und meinen Mitarbeitern sage ich das immer. Ich sage immer, ihr werdet immer wissen, wo ihr bei mir dran seid. Ich werde nie hinter eurem Rücken reden. Ich werde immer ins Gesicht, werde ich euch das alles sagen. Aber es kann sein, dass du mal hier rausgehst aus dem Laden und sagst, boah, der Kruse hat mich heute richtig genervt. Ja. Also es kann mal sein, weil für mich Klarheit über Harmonie steht. So. Und ich glaube, dass wir diese Klarheit im Sinne der Konturen, ich glaube, die Mitte ist klar. So. Aber die Konturen, ich glaube, dass es wichtig ist und dass wir es ein bisschen mehr brauchen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache einen Punkt.
Ich hake noch einmal ein, weil ich weiß, wir sind schon, die Zeit läuft schon wieder, aber ich hänge noch mal ein bisschen dran. Ich würde sagen, bei vielen kann ich gut mitgehen. Ich merke, unseren Perspektivprozess, unabhängig wie viel man davon jetzt schon vielleicht gehört hat oder auch nicht, ist für mich persönlich immer auch eine Frage zu sagen, können wir gemeinsam vielleicht ausdrücken, wofür wir stehen als CVM, als CVM Westbund. Fabi und ich sind ja große Simon Sinek, Golden Circle Fans, auch zu sagen, gibt es ein gemeinsames Warum, was dann vielleicht auch eine Zugkraft hat? Da sind wir wieder bei den Bildern, die dann auch vielleicht helfen, gemeinsam Richtung Zukünfte unterwegs zu sein. Provokante Frage vielleicht zum Schluss. Ich krieg manchmal gesagt, gerade wir Hauptamtlichen Westbund, wir sollten ja mal mehr Kleidung mit CVM-Dreiecken drauf tragen. Platt gesagt, ist das jetzt die Lösung? Wir packen einfach überall mehr Dreiecke drauf und die Kontur wird klarer, oder?
Definitiv nein.
Da ist doch die nächste Headline geboren.
Darf ich zitieren? Nein, ich glaube nicht. Also hier dürfen wir auch hier wieder. Ich glaube, und dafür bin ich ja großer Verfechter, es beginnt immer von innen nach außen. Sowohl in unserem eigenen Leben, was ist in meinem Herz? Und das, was in meinem Herz ist, wird auch nach außen dringen. Was ist im Herz der Organisation? Wofür, also ich bin ja voll bei dir, das Warum zu klären. Wofür ist der Westbund da? Das werdet ihr tun, da bin ich voll von überzeugt und ich wünsche euch ganz viel Segen dabei. Und ich glaube, in dem Moment, wo ihr das geklärt habt, wird das nach außen strahlen. Und dann, wenn dann ein CVM-Dreieck das supportet, aber das ist das Außen, dann tragt von mir aus mehr CVM-Klamotten. Ich glaube, dass es auch dann gut ist, zu deutlich zu machen, hey, wir sind wer. Ja, also ich bin Arminia Bielefeld-Fan, ich gehe natürlich ins Stadion mit einem Arminia Bielefeld-Trikot oder Schal oder was auch immer. und ich mache das daran kenntlich. Ist ja auch ein Stück weit Identität. Ja, ist ein identitätsstiftendes Merkmal. So. Und ich glaube, dass der CVM auch das für viele junge Menschen sein darf und sollte. Ich fände das klasse. Und dann darf ich mich auch damit assoziieren. Aber dass das das Kernproblem löst, bin ich nicht von überzeugt. Sondern es ist das, was ist im Herzen des Westbundes, das wird sich nach außen zeigen. Und dann ist es am Ende nur das Vehikel, das den Pullover mit dem Dreieck zu tragen. Dann macht es Sinn. Andersrum nicht. Es bleibt dann eine leere, leere Hülle.
Als letzte inhaltliche Frage für heute, um die Zeit nicht allzu lange zu überziehen. Wenn du einen Wunsch frei hättest für den Perspektivprozess im Westbund, was würdest du uns wünschen?
Dass ihr in 6 Monaten fertig seid.
Ja gut, das wird nicht in Erfüllung gehen. Toll. Spoiler.
Wir planen so 12.
Sehr gut, aber dann lass uns doch einfach, Lena, ihr flott weitermachen.
Auf in die Praxis.
Yes, mit Auf in die Praxis. Auch heute gibt es eine Idee, eine, ja, vielleicht Methode, die ihr auch in eurem CVM oder für euch ganz persönlich nutzen könnt, um ein paar Schritte Richtung Zukunft zu unternehmen. Und ich mag euch heute 4 Arten des Zuhörens vorstellen. Das ist ein Konzept, eine Idee, die aus der Theorie U, einem Modell von Otto Scharmer entstammt. Und ich mag euch gar nicht so viel grundsätzlich dazu erklären. Es ist auch eine Sichtweise, die uns helfen kann, in die Zukunft aufzubrechen und dabei mehr zueinander zu kommen, Verbundenheit auszudrücken, uns vielleicht auf das Wesentliche zu besinnen, in einfachen Worten gesagt, und auch gerade in den Blick zu nehmen, wir sind unterschiedlich, wir sind in dieser komplexen Welt unterwegs. Und in diesem Zusammenhang ist beschrieben worden, dass wir Menschen auf unterschiedliche Arten zuhören. Und ich finde das tatsächlich eine tolle Übung, mal im Gespräch mit einer anderen Person, vielleicht auch wirklich in einem intensiven Austausch einzuüben, wie höre ich eigentlich zu? Und ich mag euch einmal kurz diese 4 Arten des Zuhörens vorstellen. Die nennen sich Downloading, faktisches Zuhören, empathisches Zuhören und schöpferisches Zuhören. Downloading ist das, wie wir ganz oft zuhören, nämlich ich höre, was zum Beispiel Philipp gerade gesagt hat und gleiche das ab mit dem, was das mit meiner Welt zu tun hat. Und gucke, oh, sind wir hier einer Meinung, wo sehe ich was anders, und gehe vielleicht innerlich auch schon ganz schnell in den Widerstand und sage, boah, nee, was der Kruse da gesagt hat, das sehe ich ganz anders. Und so weiter und so fort. Wir kommen in Urteilen. Das ist ein Modus, in dem wir ganz oft unterwegs sind. Wenn man faktisch zuhört, das ist sozusagen das nächste Level, dann fokussiere ich mich bewusst darauf, was sieht mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin anders. Ich versuche rauszuhören, wo haben wir sozusagen einen unterschiedlichen Blick auf die Welt. Versuche das gar nicht zu werten, sondern erstmal wahrzunehmen, hey, das sehe ich irgendwie anders. Ist ja spannend, macht mich neugierig. Im nächsten Level, dem empathischen Zuhören, versuche ich viel mehr, ich sag mal, in den Schuhen der anderen Person zu gehen. Mal nachzuempfinden, wie ist das denn? Wie sieht Fabi die Welt eigentlich? Oder wie ist es mal, auf ein Thema aus Philipps Perspektive drauf zu schauen? Mich reinzuversetzen in die andere Person und gar nicht so sehr bei mir zu sein, sondern immer mehr sozusagen die Perspektive meines Gegenübers einzunehmen. Und dann gibt's noch einen 4. Schritt, ich sag mal fast die Königsdisziplin, das ist das schöpferische Zuhören. Und für mich hat das auch ganz viel, ich sag mal, damit zu tun, wo Gott vielleicht auch Perspektiven schenken kann, nämlich zu sagen, in dem, was eine andere Person mir erzählt, was ich höre, wo ist da vielleicht eine neue Perspektive drin? Vielleicht wird da eine Inspiration, ein Zukunftsbild für mein Gegenüber drin sichtbar, was er oder sie selbst noch gar nicht wahrgenommen hat. Also wo kann sich darin was Neues zeigen, was was benannt werden will, was Wirklichkeit werden will? Vielleicht auch ein geistliches Hören, was will Gott schenken? Welche Perspektive für diesen Menschen hat er, die man selbst noch gar nicht wahrnimmt? Das kann im Gespräch einfach eine Hilfe sein, das mal durchlaufen zu lassen und zu sagen, wie höre ich eigentlich gerade zu? Bin ich ganz bei mir oder schaffe ich es, irgendwie ganz bei meinem Gegenüber zu sein? das Urteilen und das Werten abzulegen im Gespräch. Ihr könnt es auch machen in Form eines sogenannten Listening Walks, ein Spaziergangs, wo sehr bewusst eine Person vielleicht monologisch erstmal 5 Minuten nur erzählt, eine Frage beantwortet und jemand wirklich nur zuhört und dann beim Zuhören versucht, diese unterschiedlichen Arten wahrzunehmen und dann wechselt ihr und tauscht euch mal drüber aus. Ich erlebe das gerade im Blick auf die Unterschiedlichkeit, unsere unterschiedlichen Positionen, unsere unterschiedlichen Denkweisen, als sehr hilfreich, mal, ich sag mal, aus meinem Autobahn-Denkmodus von so ist die Welt auszubrechen und zu gucken, wie sehen eigentlich andere gewisse Dinge, wie beantworten andere Fragen und mal nicht bei mir zu sein, sondern zu gucken, wie sehen eigentlich andere die Welt. Dafür eine Hilfe, wir verlinken euch einen Grundsatzartikel von den neuen Narrativen, von dem Magazin, von dem wir euch schon öfter vorgeschwärmt haben, wo Theorie U und diese Arten des Zuhörens vorgestellt werden und auch einen Podcast für alle, die lieber noch ein bisschen was dazu hören wollen. Und wenn ihr es ausprobiert, lasst uns gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit diesen unterschiedlichen Arten des Zuhörens gesammelt habt. Und wir hoffen wie immer, dass es für euch eine Hilfe ist, um trotz aller Unterschiedlichkeit gemeinsam in die Zukunft aufzubrechen.
Und genauso wollen wir auch allgemein gerne euer Feedback haben zum Podcast, zu unseren Themen, zu unseren Gästen, was auch immer. Schreibt uns, sprecht uns an. Das hilft uns sehr und ermutigt uns auch, weiterzumachen. Und bevor wir einen Ausblick hören, was wir in der nächsten Folge vorhaben, noch ein kurzer Werbehinweis für die BMT Digital. Vom 1. bis 3. November kein Livestream, sondern auch ein Mitmachprogramm, ein Kreativwerden, ein in die Zukunft denken und träumen mit ähnlichen Programmbausteinen wie auf Borkum, aber halt im digitalen Raum, unter anderem mit Lena. Auf der Homepage findet ihr weitere Infos. Meldet euch gerne jetzt an, damit ihr auch rechtzeitig ein Materialpaket noch zugeschickt bekommen könnt, was das Ganze noch unterstützt. Lena, was erwarten wir in der nächsten Folge?
Ja, wir knüpfen eigentlich bei was an, was Philipp vorhin schon gesagt hat. Gott im Wald begegnen. In Folge 10 haben wir Göran Schmidt zu Gast und werden uns damit beschäftigen, was wir von der Baumhaus-Camp-Arbeit lernen können. Es geht um Baumhäuser, um wilde Kirche, um viel draußen sein und was wir von dieser konkreten Arbeit, die auch im CVM als Netzwerk unterwegs ist, für die Zukunft lernen können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Sehr gut, Philipp, also auf jeden Fall eine Folge für dich auch. Und bevor wir hier endgültig enden, natürlich ein Checkout. Und zwar mit der Frage, was möchtest du vom Gesagten nochmal unterstreichen oder auch ergänzen? Philipp.
Was ich unterstreichen möchte, ist, ich glaube, genau diese geistliche Perspektive, die wichtig ist. Nämlich zu sagen, ich glaube, dass Zukunftsprozesse gerade für uns Christinnen und Christen so entscheidend sind, dass Gott mit hineinreden darf, dass Gott mit hineingenommen ist und dass Gott uns vor allem sendet. Passiert nicht einfach aus uns heraus, sondern wir sind Gesandte in diese Welt. Wir sind berufen zu ihm hin, ja, bei ihm zu sein. Ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr könnt nichts tun ohne mich. Ja, Paulus sagt, in Christus. Ja, die ganzen Briefe des Paulus drehen sich ganz viel darum. Und ich glaube, es ist so entscheidend. Meine erste Berufung ist es, zu Jesus hin berufen zu sein. Und wenn ich bei Jesus sein darf und bin, dann wird er mich senden in diese Welt. An die Orte, zu den Menschen, wo auch immer hin. Zu Jesus hin berufen und von ihm gesandt in diese Welt. Das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich dem CVM, der Bewegung. Und damit schließe ich.
Fabi, deine Checkout-Gedanken.
Von und bei Gott Inspirationen tanken. Auch die vielfältigen Weisen, die Philipp auch beschrieben hat, fand ich für mich persönlich auch nochmal sehr inspirierend. Und du, Lena?
Ich hänge nochmal sehr stark daran, dass Leitung und gerade auch Leitung in, ich sag mal, komplexen Zeiten mit vielleicht Menschen, die sehr unterschiedlich sind, die zusammenzuhalten, dass das alles damit anfängt, mich auf mich selbst zu besinnen und immer wieder diesen Fokus zu haben, bevor ich andere leite, geht es auch darum, mich selbst gut zu leiten. Das prägt mich schon sehr lange, da hat mich unser Gespräch heute nochmal dran erinnert und immer wieder zu gucken, vielleicht ein bisschen, ja, das ist ein Bild, was mich auch schon lange begleitet, dieses, wo sind meine Kraftquellen, wo tanke ich auf, wo richte ich mich aus, um dann auch Veränderungen anstoßen zu können, in die Zukunft aufzubrechen, bevor ich andere mitnehmen kann, erstmal sozusagen selber meine Connection zu Gott, meine Prioritäten, wer ich als Person bin, das immer wieder klar zu kriegen und dass es wichtig ist, auch dafür Zeiten zu reservieren und da rein zu investieren.
Vielen Dank für alles Gesagte, Philipp, vor allen Dingen dir und auch dir, Lena. Ja. Es war wie immer ein Fest und ihr liebe HörerInnen, entschuldigt bitte mal wieder unseren Zeitüberzug. Wir haben einfach zu spannende Gäste.
Und wir hoffen, ihr habt es auch genossen, dieses Gespräch.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut.
Tschüss.